Hallo, liebe Zuhörende. Hier ist wieder eine neue Folge der Denkfabrik Medizin. Mein Name ist Andreas Klinge. Ich bin Internist und Diabetologe und mir gegenüber sitzt
Ingo Krenz. Bin Internist und Nephrologe, auch aus Hamburg. Und zusammen sind wir die Denkfabrik Medizin.
Ja, heute haben wir ja wieder eine Folge mit einem Patientenbeispiel. Ich habe eine Patientin für dich mitgebracht, Ingo. In der Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass diese Patientengeschichte sich unglaublich gut eignet als Anknüpfung an unsere Folge, wo wir über Prätestwahrscheinlichkeiten gesprochen haben. Und wir haben ja versprochen, dass wir jetzt bei den nächsten Patientenbeispielen sozusagen die Prätestwahrscheinlichkeit einfach mal explizit erwähnen. Und ich habe so mindestens eine, wenn nicht zwei oder drei Stellen, wo ich dich frage, wo du denkst, was du denkst, wo die Prätestwahrscheinlichkeit ist.
Okay.
Ich erzähle dir von einer Patientin, die ich schon etliche Jahre kenne, ungefähr 8. Die ist 67 Jahre alt und ich kenne sie, weil sie einen Typ-2-Diabetes hat. Den hat sie jetzt seit ungefähr 12 Jahren. Sie macht eine intensivierte Insulintherapie, ist gut eingestellt. Sie hat einen langjährigen arteriellen Hypertonus und hat, ich denke, als Komplikation davon eine chronische Niereninsuffizienz. Sie hat aber in der Zeit, in der ich sie jetzt kenne, in den, glaube ich, ziemlich genau 8 Jahren, hat sie keine Verschlechterung der Nierenfunktion gemacht. Sie hat eine EGFR, die liegt immer so um die 40 und ist stabil. Sie ist nicht doll übergewichtig, also eigentlich sie ist gar nicht übergewichtig. Sie hat ein BMI von 23. Das, was jetzt passiert Ende Februar. Ende Februar hat sie so ein Symptom, das ich dir noch nicht verrate. Und dann wird es relativ dramatisch. Dann fühlt sie sich so 1-2 Tage relativ heftig leistungsgemindert. Sie hat den Eindruck, sie kriegt nicht so richtig Luft, fühlt sich so ein bisschen kurzatmig. Und dann an dem Tag, an dem es dann auch schnell ins Krankenhaus ging, hatte sie richtig, richtig Atemnot. Und das schon bei kleinster Belastung. Also sie konnte nicht mehr vom Stuhl auf die Toilette gehen und war akut luftnotig. Fühlte sich ganz unangenehm und bedrohlich an. Und sie konnte nachts schlecht schlafen, weil sie so stark Herzklopfen hatte und Schweißausbrüche. Und damit ist sie ins Krankenhaus gekommen.
Okay, also eine 67-jährige Patientin, die in kurzer Zeit, man könnte ja sagen, das ist ja fast akut, mit Luftnot krankenhauspflichtig wird.
Ja.
Also die Luftnot ist so schlimm, dass sie damit ins Krankenhaus. Ne? Ich finde, das gibt ja sag mal, den diagnostischen Möglichkeiten schon einen ordentlichen Rahmen. Ne? Also man denkt ja an akute Sachen. Bei einer 67-Jährigen mit einem Diabetes, klar denkst du an KHK, dass sie aufgrund einer Herzinsuffizienz, -ACS oder so, ne, Luftnot bekommt. Aber ich finde, in der Konstellation ist auch eine Lungenembolie durchaus eine Differentialdiagnose. Mhm. Und du hast auch gesagt, sie hätte Fieber hast du nicht gesagt, aber Nachtschweiß.
Sie hat gesagt, sie hat Schweißausbrüche in der Nacht. Man muss sagen, sie hat unter der Luftnot, das macht ihr, ich glaube, hat auch richtig Angst gemacht. Also das war sehr deutlich. Aber in der Nacht davor, also Herzklopfen, sodass sie gar nicht schlafen konnte und Schweißausbrüche. Mhm. Temperatur hat sie nicht gemessen.
Also man denkt natürlich auch an eine Hyperthyreose, dass sie durch die Hyperthyreose die Tachykardie und vielleicht sogar umgesprungen ist in Vorhofflimmern und dadurch Luftnot bekommen hat. Das wären so alles Diagnosen, die bei einer 67-Jährigen ja durchaus in Betracht kämen.
Ich habe gedacht, ich möchte ja mit dir so ein bisschen spielen mit der Prätestwahrscheinlichkeit. Ja. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir an dieser frühen Stelle schon mal einmal eine kleine Tante-Piaf-Liste machen.
Ja.
Im Prinzip hast du ja schon angefangen. Wir können das ja einmal kurz systematisieren und dann kommen wir vielleicht noch auf 2-3 weitere spannende Sachen.
Ordne mir meinen Kopf, mein Lieber.
Genau. Wir fangen mal an mit T wie toxisch.
Also hast du mir die Medikamente genannt, die sie nimmt?
Sie hat einen ACE-Hemmer und Hydrochlorothiazid. Sie hat Dapagliflozin und sie hat ein bisschen Vitamin D-Mangel und nimmt 20.000 Einheiten Vitamin D3 pro Woche. Sonst nichts.
Sie nimmt ein Diuretikum, sie könnte von dem Diuretikum eine Hypokaliämie bekommen haben und dadurch könnte sie ein Vorhofflimmern bekommen haben. So, ich habe mich das ganze letzte Wochenende mit Säure-Basen-Haushalt beschäftigt. Sie nimmt, ich bin total gebiased.
Du bist ein schwerer Availability-Bias.
Ja.
Also als jemand, der den nicht hat, würde ich sagen, das ist ja zumindest, also ich verstehe genau, was du meinst, aber es geht ja, da sind zwei Zwischenstationen dazwischen. Das ist nicht direkt toxisch, ne?
Sie nimmt Dapagliflozin. Auch da könnte man sich natürlich vorstellen, dass sie eine Ketoazidose gekriegt hat. So ist mein Kopf im Moment.
Ja, genau. Das ist ja nochmal, es ist ja alles, Also Ketoazidose, also das, was wir dann als Kussmaulatmung erleben, wird von den Patienten ja häufig wahrgenommen als ich habe Luftnot.
Luftnot.
Das haben die dann, also die sind nicht dyspneisch im Sinne von Sauerstoffmangel, aber na klar, das finde ich ist eine Option. Dann habe ich das, also ich habe relativ blank gezogen bei dem Thema und habe dann einfach mal, ich habe mal Open Evidence dazu gefragt, es gibt offensichtlich ein paar Chemotherapeutika, die Luftnot machen können. Das war mir so gar nicht klar. Aber sie kriegt gar keine Chemotherapie.
Aber ist sie in der Chemo? Das heißt,
nein, kriegt sie gar nicht. Wir sind ja sozusagen, wir machen ja gedanklich die Liste auch immer für jemanden anders mit zu mitdenken. Aber also da habe ich auch nicht viel gefunden. Aber stimmt, die Ketoazidose, auf die bin ich gar nicht gekommen, die steht gar nicht auf meiner Liste. Dann kommen wir zu A wie Autoimmun, immunologisch.
Ja, also da muss ich sagen, da ist ja die Entwicklung der Erkrankung passt gar nicht zu Autoimmun. Das geht ja sehr, sehr rasch innerhalb von wenigen Stunden bis Tagen, muss man sagen. Und das passt nicht zu einer Autoimmunerkrankung. Die entwickeln sich ja über viele Wochen.
Ja, und deswegen, haben irgendwelche Prodromi, davon berichtet sie gar nichts.
Das geht oft los mit so einer Abgeschlagenheit, Müdigkeit und man hat so, weißt du, so Allgemeinsymptome, als wäre es eine Erkältung oder irgendwie sowas, ne? Bis dann irgendwie sich die harten Symptome rausentwickeln. Aber wie gesagt, das dauert Wochen, deswegen eine autoimmune Erkrankung, die sie so schnell krank macht.
Fällt uns nichts so ein, ne?
Antiphospholipid-Syndrom, aber das ist schon wieder so weit her.
Ich bin ganz bei dir. Dann kommen wir zu neoplastisch.
Sie hat eine Lungensymptomatik. Klar denkt man, sie könnte ein Bronchialkarzinom haben. Auch das wäre untypisch mit so einer schnellen Entwicklung innerhalb von wenigen Tagen. Auch das würde ja viel, viel länger dauern. Auch ein Lymphom käme in Frage mit, weiß nicht, hilären Lymphknoten oder irgendwie so, die ihr dann die Dyspnoe machen. Nee, aber wie gesagt, auch das halte ich für sehr unwahrscheinlich, weil die Anamnese geht zu schnell.
Ja, ich habe das einmal erlebt bei einem Patienten mit einem Lungenkarzinom, der sozusagen einen kurzfristigen Verschluss von dem Hauptbronchus bekommen hat, dadurch und dann eine Atelektase, da wirkte das akuter.
Ja.
Aber ja, ich finde so richtig passt zum Lungenkarzinom nicht, aber so, das wäre zumindest ein denkbarer Pathomechanismus. Aber dass es so akut ist, wäre ganz ungewöhnlich.
Ja, sie hat auch keine Allgemeinsymptome, sowas wie Gewichtsabnahme. Ne? Das hatte sie, glaube ich, nicht.
Also das ist aus relativem Wohlbefinden. Also ja, die ist, sie ist sehr aktiv.
Ja.
Sie kommt viel rum in der Welt. Mehr kann ich nicht erzählen, ohne dass sie erkennbar wäre. Mhm. Aber die ist 67, aber steht noch voll im Arbeitsleben.
Okay, also ein akutes
Geschäft. Und davon berichtet sie jetzt wirklich ein akutes. Also du hast ja am Anfang schon gesagt, akut, das ist auch genau richtig. Traumatisch.
Also haben wir ja nichts in der Anamnese. Man denkt natürlich bei Trauma an Pneu, das ist irgendein Thoraxtrauma, ne, und dann hat sie ein Pneu und jetzt kriegt sie vielleicht ein Spannungspneu und hat deswegen die Luftnot. Das wäre so eine Möglichkeit. Aber sie erzählt nichts von einem Fahrradsturz oder sie nimmt nicht teil an Kontaktsportarten.
Beim Taekwondo-Training passiert.
Plötzlich Luftnot.
Genau, ich habe sozusagen, sie ist jetzt, das wüsste sie auch zu berichten, aber ich habe sozusagen solche Situationen erlebt mit Aspiration zum Beispiel beim Essen von der Erbse, habe ich mal in Vorzeiten erlebt. Sozusagen so ein Aspirationsereignis kann das auch mal machen,
ja.
Aber also sie hat keine Schluckstörung, sie berichtet davon überhaupt nichts. Aber ich finde auch, der Pneumothorax, wenn es jetzt das ist jetzt ja sozusagen eine mittelalte Frau, wenn das jetzt ein junger, groß aufgeschossener Mann gewesen wäre, hätten wir gedacht, der könnte einen spontanen Pneumothorax haben.
Genau.
Dann kommt bei mir als nächstes Endokrin.
Endokrin in so kurzer Zeit fällt einem ja auch schwer,
ja,
da eine vernünftige Differentialdiagnose zu generieren.
Da steht bei mir ein Strich.
Ja, ne?
Du warst am Anfang bei der Hyperthyreose, aber auch die macht ja dieses, das ist sehr hypothetisch, ne? Weil sozusagen akut schnell passiert das auch nicht.
Ne? Ja, ja. Und drei Ecken mit Umspringen, Vorflimmern und dann irgendwie
Vor einer Woche eine Sushi gegessen und dann sozusagen mit einer Autonomie plötzlich in die schwere Hyperthyreose. Aber
hat sie Kontrastmittel bekommen? Ne?
Ja, genau. Nein, hat sie nicht. Sie war nicht zum Röntgen.
Ja.
Sie wird heute noch geröntgt werden. Das wird noch passieren. Aber vorher hat sie kein Kontrastmittel bekommen. Dann kommt P, psychisch, psychiatrisch, psychosomatisch.
Hat sie Panikattacken?
Ja.
Das wäre eben. Die können ja sowas produzieren. Da würde uns noch gut dazu passen, dass sie hohen Blutdruck hat. So. Das wäre durchaus eine denkbare Möglichkeit. Und die können ja auch sozusagen aus dem Stegreif entstehen.
Ja.
Nicht da ohne langen Vorlauf. Ne?
Mir fallen Patienten bei uns an, die eine posttraumatische Belastungsstörung haben, die dann so Flashbacks haben und dann in dem Rahmen Panikattacken, finde ich auch. Das könnte passen. Hyperventilation wird ja auch gerne als Luftnot wahrgenommen.
Ja.
Infektiös.
Ja, also nicht die gute alte Pneumokokkenpneumonie wäre ja was. Also sie hat kein Fieber, sodass man sagen muss, passt nicht so ganz, da gehört ja Fieber zwingend dazu. Nee, aber sagen wir mal, den groben Kreis der ambulant erworbenen Pneumonien wäre ja eine Möglichkeit. Mhm. Wir wissen nichts über Immunsuppression, also ob sie irgendeine exotische Pneumonie bekommt, ne? Pneumozystis oder irgendwie sowas. Davon wissen wir nichts. Ne? Die bräuchten etwas länger, um sich so zu entwickeln. Aber so, wenn es so schnell geht, also zum Beispiel Pneumokokken, wäre eine Option. Weißt du, ob sie geimpft ist?
Ich vermute, sie ist geimpft. Sie hat, wie gesagt, eine umfangreiche Reise an Anamnese. Die ist wirklich weltweit unterwegs und auch nicht immer nur in ganz entwickelten Gegenden. Ich glaube, die ist so ziemlich gegen alles geimpft, was man geimpft sein kann.
Okay.
Würde ich jetzt fest erwarten, dass sie Pneumokokken geimpft ist. Und sie ist auch jetzt sozusagen, sie war nicht kürzlich unterwegs. Ne? Das
müssen wir an, sie war nicht kürzlich unterwegs. Okay, nein. Das heißt, wir müssen irgendwie an Rickettsien oder irgendwie sowas. Oder?
Ich glaube, die können wir auslassen.
Ja, Rocky Mountain Spotted Fever oder irgendwie sowas. Ja. Sehen wir ja immer wieder in der Praxis.
Ja, regelmäßig, also 2 Fälle die Woche. Okay, ich glaube, bei angeboren.
Sie ist 67. Es ist ein akutes Krankheitsbild, was noch nie vorher so in der Form aufgetreten ist. Würde ich jetzt mal einen Strich machen.
Ich auch. Hier steht auch ein Strich. Und dann kommt vaskulär zum Schluss.
Ja, also Lungenembolie.
Ja.
Also da haben wir eine ganze Reihe von Sachen. Eine Lungenembolie ist ja alleine schon eine Do-Not-Miss-Diagnosis. Nicht? Also das dürfen wir sicherlich nicht übersehen. Aber eben auch sowas wie eine KHK mit ACS oder so, ne, könnte solche Symptome machen. Also Herzinsuffizienz, nicht? Also wenn wir das erweitern auf kardiovaskulär, nicht, dann sind da ein paar Sachen drin. Ne?
Das ist doch eine schöne Liste. Wenn du jetzt sagen würdest, ich brauche mal deine Top 3. Was wären deine Top 3 Diagnosen? Du kriegst dann mehr Informationen, dann wird es sich sehr rasch sortieren. Aber ich brauche trotzdem mal, damit wir mal anfangen können mit den Prätestwahrscheinlichkeiten, an dieser Stelle mal deine Top 3.
Also sie hatte zu keinem Zeitpunkt Fieber.
Nein.
Nein, also dann würde ich eine Infektion, sagen wir, kriegt nicht die höchste Priorität. Ich finde, Lungenarterienembolie braucht eine hohe Priorität, einfach damit wir sie vom Tisch haben. Ich würde mal sagen, also so richtig hoch finde ich sie auch nicht. Wenn wir jetzt den Well-Score angucken, sie hatte eine Tachykardie. Ne?
Ja, sie hat eine Tachykardie. Ich tue mich etwas schwer. In dem Arztbrief habe ich keinen... Also ich habe keine objektive Herzfrequenz gefunden.
Okay.
Aber sie ist, also wir haben Herzklopfen und sie wird als Tachykard beschrieben, aber ich habe keinen Wert im Brief gefunden.
Mhm. Blutdruck, weißt du, einen Blutdruck oder eine Sauerstoffsättigung?
Alles nicht gefunden.
Okay.
Sie befindet sich nachher an einem Ort im Krankenhaus mit sehr spezieller Versorgungssituation. Da gibt es diese Werte alle, aber da ist sie auch schon intensiv behandelt. Das kann man.
Okay. Ich würde mal sagen, wir geben der Lungenarterienembolie mal nach. 30, 40%.
40% Prätestwahrscheinlichkeit.
Ja, bin mal großzügig.
Ja, okay.
Wir neigen ja zum Überschätzen der Prätestwahrscheinlichkeiten. Deswegen. Mhm. Das zweite ist, ich würde mal sagen, KHK, / ischämische Herzinsuffizienz. Sie hatte keine Ödeme, ne? Sie hat keine Unterschenkelödeme, hast du mir nicht genannt.
Nicht beidseits.
Ah. Also wie gesagt, der gebe ich weniger 30. Dann würde ich noch einen Vorhof flimmern, alleine wegen des Alters und der Häufigkeit dieser Rhythmusstörung. 40, 30, 20.
Ne? Okay.
Und 10 kriegt eine Infektion, also Lungenentzündung. Super,
hast du sogar 4.
Lungenentzündung.
So, und also wir sind bei 40% Prätestwahrscheinlichkeit für Lungenembolie. Und jetzt gucken wir mal, was zusätzliche Informationen an deiner Prätestwahrscheinlichkeit ändern. Also ich kann dir berichten, dass sie in den Tagen, bevor sie ins Krankenhaus gekommen ist mit dieser Luftnot, hatte sie auf der linken Seite Schmerzen im linken Unterschenkel und den fand sie auch geschwollen.
Ach nee.
Sie hat dann versucht, durch Hochlegen und Wärme das zu verbessern. Das hat so mittelmäßig geklappt. Und dann hat sie den Kompressionsstrumpf angezogen. Damit ist es etwas besser geworden. Aber sie hat in der Aufnahmesituation... hat sie linksseitig im Unterschenkel und auch im Oberschenkel eine Umfangsvermehrung, die hat eine Schwellung.
Okay, das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit für Lungenarterienembolie bei tiefer Beinvenenthrombose deutlich. Mhm. Ich würde mal sagen, das packt ja sicher 30% drauf. Mhm. Also wir machen aus 40, machen wir 70.
Aus 40 machen wir 70.
Und die Herzinsuffizienz wird ja entsprechend abgewertet.
Jetzt bist du bei 70% und
ja.
Du darfst dir was wünschen. Es gibt zusätzliche Tests. Und was hättest du denn gerne als, was würdest du denn gerne als nächstes, hättest du gerne einen Test und was würdest du machen?
Wir sind ja jetzt, glaube ich, schon an so einer Schwelle, wo die Dedimere gar nicht mehr so viel zusätzliche Sicherheit geben würden, sondern es geht ja um die Frage, muss sie gleich ein Thorax-CT bekommen mit Pulmonalarteriendarstellung? Ich glaube, ich würde sie ins CT schieben tatsächlich.
Mhm. Du hast schon einen Begriff in den Mund genommen. Du hast vom Well-Score gesprochen. Wie wäre es denn in dieser Situation mit dem Well-Score?
Ja, genau. Nicht? Also wenn der hoch ist, den habe ich jetzt gar nicht mehr so ganz parat, aber ich kann sagen, wenn der hoch ist, dann sozusagen schreitet sie sofort zu, aufs CT zu. Wenn der so mittelhoch ist, dann kann man noch mit Dedimeren weiterarbeiten.
Ich habe den Well-Score mal mitgebracht.
Danke.
Gerne. Und ich habe was gelernt, weil es gibt nämlich gleich noch einen anderen Score. Aber wir machen erstmal den Well-Score, das war der, den ich auch kannte. Der auch, glaube ich, ziemlich bekannt ist. Und den können wir ja einmal durchgehen. Der unterscheidet, da gibt es Punktwerte, Punkte für unterschiedliche Charakteristika. Und 0 bis 1 Punkt macht eine niedrige Wahrscheinlichkeit und über 6 oder gar über 7 eine hohe Wahrscheinlichkeit. Oh. Wir können das ja mal schnell machen. Also vorherige Lungenembolie oder tiefe Beinvenenthrombose.
Hatte sie nicht, ne?
Das hatte sie nie jemandem erzählt. Hatte sie aber. Auf Nachfrage bekommt man raus, sie hatte das vor ein paar Jahren schon mal.
Oh, okay. Das heißt, da kriegt sie einen Punkt.
Kriegt sie 1,5 Punkte. Mhm. Immobilisation oder OP in den letzten 4 Wochen. Das Ganze spielt Ende Februar. Sie hatte im Ende Dezember hatte sie eine Bandscheibenoperation. Aber das ist jetzt mehr als 4 Wochen her. Mhm. Eine aktive Krebserkrankung wäre ein Punkt. Wissen wir nichts von. Hämoptö wäre ein Punkt. Hat sie nicht. Steht nirgendwo im Brief. Eine Herzfrequenz über 100.
Tachykardie ist ein Punkt.
Die hat sie. Das sind nochmal 1,5 Punkte. Dann ist die Frage, klinische Zeichen einer tiefen Beinvenenthrombose.
Ja.
Hat sie, das sind 3, dann sind wir schon bei 6.
Oh, okay.
Und dann kommt noch der letzte Punkt, der ist ja so ein bisschen weich. Alternative Diagnose ist weniger wahrscheinlich als Lungenarterienembolie. Das wären nochmal 3. Aber bei 6 sind wir schon.
Ab zum CT.
Vor dem CT kommt noch sozusagen die Zusatzinformation. Ich habe in dieses schöne Buch von Steve McGee geschaut, und das wir letztes Mal ja schon erwähnt haben, und habe gelernt, dass es außer dem Well-Score jetzt einen Revised Geneva Score gibt. Und dass der eigentlich sozusagen besser ist, weil er nämlich diesen weichen, dieses weiche Parameter von ist weniger wahrscheinlich als nicht hat. Den müssen wir vielleicht jetzt nicht ganz im Ganzen durchgehen, aber ich würde empfehlen, wenn ihr das guckt euch den an, den findet man leicht. Google, ChatGPT, Open Evidence, alle kannten den Revised Geneva Score. Da geht das Alter mit ein, da geht nochmal die Herzfrequenz differenzierter mit ein und der hat 0 bis 3 ist niedrig und größer 5 ist hoch und die Patientin hat in diesem Score 11 Punkte.
11? Okay. 11. Oh, das ist sehr, sehr hoch.
Das habe ich auch nachgeschaut. Die Likelihood Ratio vom Geneva Score ist 5,7. Das ist ungefähr 35% obendrauf. So, du warst eben schon.
Bei 70?
Du warst schon bei 70. Darfst nach dem Geneva Score darfst jetzt 35 obendrauf packen. Das ist schon über 100.
Okay, das heißt, ich war vorher zu hoch.
Auch das weiß ich gar nicht.
Okay.
Also es ist, ich glaube, es ist einfach so sehr eindeutig. Wenn du jetzt gucken würdest, also ich habe mal die anderen auch rausgesucht. Dedimere, Likelihood Ratio von 2, das sind 15%, die waren hochpositiv. Das heißt, wir sind schon bei einer extrem hohen Prätestwahrscheinlichkeit. Und jetzt ist die Frage, brauchen wir denn das Spiral-CT?
Eigentlich nein. Wir haben 105%, das heißt, die Diagnose steht eigentlich. Es ist jetzt eigentlich, glaube ich, nur unser Bedürfnis, den Thrombus auf dem Bild zu sehen, sodass er uns anlacht. Im Kopf steht die Diagnose und man könnte eigentlich gleich zur Therapie fortschreiten.
Ich weiß nicht, da bin ich sozusagen jetzt viel zu lange raus aus der Klinik, ob das Spiral-CT für die Frage der Maßnahme jetzt eine Rolle spielt oder ob man das mit dem Echo genauso gut sehen könnte. Also es ist ein Spiral-CT gemacht worden und sie hat eine große beidseitige Lungenarterienembolie und sie hatte einen reitenden Thrombus auf der Bifurkation der Lungenarterie.
Oh. Also ich glaube, die Behandlung richtet sich danach ja, wie sie klinisch ist.
Ja.
Also die werden ja heparinisiert. Die hat wahrscheinlich ja schon relativ früh eine ordentliche Dosis Heparin kriegt. Und dann ist ja je nach Klinik, wird ja entweder werden sie noch lysiert, ne, oder eventuell, wenn es richtig hart kommt, werden sie ja auch thrombektomiert. Ne.
Das ist bei ihr passiert. Also das war A, so ausgeprägt und B, offensichtlich technisch, so habe ich das verstanden aus dem Brief, auch gut machbar, sodass sie im Rahmen von einem Kathetereingriff ihr die Thromben abgesaugt haben auf beiden Seiten. Und so wie man das liest, ist es ihr darunter einfach auch sehr rasch sehr viel besser gegangen.
Ja, okay. Mhm.
Sie hatte deutliche Zeichen der Rechtsherzbelastung. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Parameter für für die Frage der Therapie.
Und das rechte Herz ist ein Schlappschwanz. Ja, das knickt ganz schnell ein.
Genau, und sie hatte eben auch noch dazu deutliche Zeichen, also sowohl vom Echo her, als auch von den Laborwerten hatte sie einen großen, hatte sie ein Zeichen der Herzinsuffizienz. Und damit war die Indikation sehr klar und das hat zu einer raschen Besserung geführt. Mhm. Und sie konnte rasch, ich glaube schon am nächsten Tag danach, von der Intensivstation wieder runter und war auf der peripheren Station. Was ich interessant finde, ist, also wie gesagt, ich kenne die Patientin eine ganze Zeit, viele Jahre. Wir haben über viele Dinge geplaudert. Worüber wir nie geplaudert haben, ist, dass sie innerhalb dieser Jahre, wo sie bei mir war, hatte sie schon mal diese Thrombose.
Eine Thrombose. Mhm.
Und man hat sie damals getestet und sie hat eine Faktor 5 Leiden-Mutation.
Naja, klar.
Und sie war ein paar Jahre antikoaguliert und dann hat sie die Antikoagulation wieder abgesetzt. Sie aus freien Stücken.
Okay, weil eigentlich, wenn die einmal ein Ereignis hatten, müssen sie ja lebenslang.
Absolut. Aber sozusagen, sie hat das dann irgendwann abgesetzt und vielleicht, weil sie auch dachte, es ist nicht mehr erforderlich. Und ich finde das, was ich hier sehr, sehr spannend finde, ist, ohne einen einzigen technischen Test, eigentlich nur mit diesen Informationen, akute Luftnot, Zeichen der Thrombose in der klinischen Untersuchung, dann auch noch die Vorgeschichte mit der Leiden-Mutation. Die Diagnose ist eigentlich fertig, ohne einen einzigen Test.
Ja.
Das fand ich
toll.
Das fand ich total spannend.
Das ist doch toll, nicht? Dass man so weit kommen kann und sich eigentlich ja, sag mal, auch ohne ein Bild sicher sein kann.
Ja, und ich fand nochmal den großen Wert von Score-Systemen und ich habe nochmal festgestellt, wie wichtig es ist, regelmäßig nochmal nachzulesen, weil den neuen, besseren Score kannte ich noch gar nicht.
Also die Male, die wir in Boston waren, sind wir doch immer nur mit World Score.
Ja, und ich habe auch jetzt, ich hatte gerade am Wochenende, war ich zur Fortbildung, da ging es um Testtheorie, da habe ich ein Beispiel gehabt von einem Patienten mit einer Lungenarterienembolie und auch da habe ich den World Score erwähnt und alle haben genickt. Es hat aber auch keiner gesagt, da gibt es aber jetzt diesen Revised Geneva Score. Mhm. Der hat nicht so eine ganz hohe, nicht so eine so hohe Likelihood Ratio wie der World Score, aber der World Score ist durch diese drei Punkte für andere Diagnose weniger wahrscheinlich, ist der extrem anfällig oder ist er anfälliger. Und deswegen würde man den heutzutage, den Geneva Score, finden. Den hat Herr Megida in sein schönes, in sein Update von dem Buch reingeschrieben. Lohnt sich also auch in nochmal Informationen nachzuarbeiten.
Achso, da steht er schon drin.
Da steht er drin mit einer Likelihood Ratio. Die habe ich alle aus dem McGee-Buch.
Okay.
Als ich das nachgeschaut habe, ach guck mal, das wusste ich noch gar nicht.
Weil du sagtest, glaube ich, 5,5 ist die Likelihood Ratio.
Ja, für den Geneva 5,5, für den Well Score war sie 7,6. Der Unterschied ist gar nicht so groß. Also das sind für die 5,7 sind es ungefähr 35% Erhöhung der Likelihood Ratio. Und für einen Wild Score sind es 40.
Na, beide sind ja schon irre hoch.
Naja, beide. Also wenn man nicht bei 0 anfängt, ist man sehr schnell bei einer hohen Diagnosesicherheit.
Also ich hätte ja auch sagen können, Lungenarterienembolie hat 20% Prätestwahrscheinlichkeit, dann wären wir auch schon, sag mal, in einen sehr hohen Bereich gekommen.
Ja, 20, dann wären wir mit dem Geneva Score sind wir bei 55, mit den Dedimeren sind wir bei 70.
Na, wir hatten zwischendurch, hattest du mir ja noch die Beinschwellung.
Stimmt.
Da hatte ich ja 30 draufgepackt. Nicht? Das heißt, ich hätte 20 gesagt, 30 mit dem 50 plus Geneva wäre schon bei 85.
Ja, nicht? Jetzt also muss man fairerweise sagen, dass die Beinschwellung ein Teil des Geneva-Scores ist. Ja, den dürfen wir nicht so locker addieren. Aber nochmal, wir wären doch... Also und die müssen unabhängig sein. Deswegen, man darf auch nicht den Geneva-Score und den Well-Score addieren. Das ist, weil da natürlich große Überlappungen sind. Also das fand ich einfach ein schönes Beispiel für eine Patientengeschichte, wo sozusagen wie man gut mit den Prätestwahrscheinlichkeiten arbeiten kann und man eben relativ rasch, also die Testschwelle haben wir weit hinter uns gelassen, schon sehr früh und das Spiral-CT Ich weiß gar nicht, ob das man vielleicht auch die Indikation für die Thrombektomie hätte stellen können über das Echo. Das kenne ich mich einfach nicht aus. Das war sicherlich richtig und kein Fehler, das zu machen. Aber ich fand es interessant, dass man es überhaupt nicht gebraucht hätte. Wir waren uns schon vorher so sehr sicher, dass sie auf jeden Fall schon mal ein Bett auf der Intensivstation braucht und eine Antikoagulation. Ne?
Ja.
Das war sehr schnell. Ich habe dir ja die Ankündigung, also wir sagen uns ja immer einen Satz vorab und ich kann ja einmal sagen, was ich Ingo gesagt hatte. Ich habe gesagt, Ingo gesagt, Luftnot und eine Überraschung. Wir kommen jetzt noch zur Überraschung.
Hast du mir was mitgebracht?
Ich habe dir die Überraschung ist in diesem Fall versteckt oder in dieser Patientengeschichte versteckt. Denn die haben im Rahmen dieses Spiral-CTs ist dem Radiologen aufgefallen, dass die Patientin ein auffällig aufgetriebenes oberes Ende des Sternums hat. Und das wird im CT-Befund geschildert als, also ich habe es rausgeschrieben, ausgeprägt, aufgetrieben und hochgradig malignitätsverdächtig.
Was für ein Tumor sitzt im oberen Stern? Das wäre ja, wäre das eine ossäre Metastasierung oder ein ossäres Primärtumor?
Das war genau meine Frage auch. Das Krankenhaus hat eine Verdachtsdiagnose geschrieben, die ich jetzt noch nicht, die ich noch nicht sage. Ich habe überlegt, in den Tiefen meines Gedächtnisses gekramt, ob ich schon mal erlebt habe, dass jemand irgendeine Art von tumoröser Veränderung im Sternum hat. Ich kann mich nicht erinnern. Weiß nicht, ob dir das irgendwann mal untergekommen ist?
Also, ich kenne eine Osteomyelitis im Sternum.
Ja, ja, nach Operationen, ne?
Ja, genau. Ja. Also zum Beispiel nach einer thorakalen, dann nach einem Kappenersatz oder irgendwie sowas, wo der Thorax aufgemacht worden ist. Genau. Dann gibt's ja so Polychondritis, kann sich an der Knorpelknochengrenze abspielen. Mhm. Da wüsste ich nicht, wie das heißt es nicht Ziebe-Syndrom oder so. Da weiß ich aber nicht, wie das im Röntgenbild, wie das im CT aussehen würde, nicht, ob das zu einer Auftreibung führt. Aber die werden ja sicherlich Kriterien gehabt haben, warum sie sagen, dass das hochverdächtig auf Malignität ist.
Also das technische Problem ist, glaube ich, dass das CT gemacht worden ist als Spiral-CT. Das wird technisch ja völlig anders gemacht, als wenn du die Knochen beurteilen würdest. Ja, also das ist eine andere Technik. Deswegen konnte man mehr als das, glaube ich, nicht sagen. Es gibt noch keine Kontrolle. Man empfiehlt eine Biopsie und sie haben eine Verdachtsdiagnose gemacht. Weil sie diese knöcherne Läsion hatte, haben sie ein Low-Dose-Knochen-CT gemacht und haben sich andere Regionen angeguckt und haben im Bereich des Schädels gibt es frontal eine 6 mm große, wie es heißt, scharf umgrenzte Osteolyse. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, der in dem Befund findet sich nicht zur Frage, ob das malignitätsverdächtig ist, also scharf begrenzt, klingt für mich ja eher weniger malign, aber vielleicht liege ich damit auch völlig falsch. Und dann haben die im Brief geschrieben, sie gehen davon aus, also sie vermuten, dass die Patientin ein multiples Myelom hat.
Myelom hat wegen Schrotschussschädel mit einer Läsion.
Genau, also da war, glaube ich, das Problem, zur Ehrenrettung der Kollegen, wir wollen ja hier niemanden bashen, war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt gab es nur eine mündliche Mitteilung des Befundes. Der schriftliche Befund ist jetzt gerade erst eingetroffen. Da ist es nur eine Osteolyse. Aber was ich gemacht habe, ist, Sternum habe ich noch nie erlebt. Ich habe Open Evidence gefragt, was denn so Zufallsbefund, aufgetriebenes, malignomverdächtiges Veränderung am Sternum. Open Evidence hat eine sehr klare Meinung dazu. Die beiden obersten sind Chondrosarkom und Osteosarkom.
Auch in dem Alter.
Auch in dem Alter. Über 50 geht es überhaupt erst, also das ist ein typisch, also über 50 ist typisch für die Lokalisation. Also das scheint irgendwie, hat mit der Lokalisation zu tun. Das Chondrosarkom, das ist schwer, also das hat eigentlich gerade im CT eine sehr typische Darstellung, weil das so einen verkalkten Rand hat. Das kann man, glaube ich, in der Technik, in der diese Untersuchung gemacht wurde, gar nicht sehen. Das muss jetzt im weiteren Verlauf abgeklärt werden. An Nummer 3 kommt Knochenmetastasen und erst an Nummer 4 kommt multiples Myelom. Mhm,
okay.
Ich fand, also die Abklärung läuft gerade. Ich hoffe, dass ich die Patientin ist jetzt in der hämato-onkologischen Praxis. Ich habe heute nochmal mit ihr telefoniert. Ich fand es sehr eindrucksvoll. Die haben sich überhaupt von Eile nicht anstecken lassen, sondern haben gesagt, bevor wir nicht den schriftlichen Röntgenbefund haben, auch mal dem, was im Schädel sein soll, machen wir erstmal gar nichts. Den brauchen wir erstmal. Das fand ich toll.
Ach echt, weil so eine Immunfixation ist doch schnell gemacht.
Ja, da muss ich ja gestehen, das spoilere ich jetzt mal, nachdem ich das gelesen habe. Die haben im Krankenhausbericht geschrieben, Immunfixation und Elektrophorese stehen aus. Und die Patientin war aber gerade zu mir zur Blutuntersuchung und dann habe ich mal das Kreuz da gemacht Und das ist normal.
Normal.
Sie hat eine normale Elektrophorese. Also ich würde sagen, das Multiple Myelom ist relativ weit nach hinten gerutscht. Man muss aber natürlich sagen, auch die Lokalisation am Sternum direkt unter der Haut würde natürlich auch das Ganze in der Biopsie relativ gut zugänglich machen. Aber auch das haben die Onkologen nicht schnell gemacht, sondern gesagt, wir wollen erstmal gucken, was wir an Befunden wirklich vor uns haben. Ich bin gespannt, ich bin mir sicher, ich werde erfahren, was da am Ende dabei rausgekommen ist aus dieser Läsion. Aber ich fand das sehr interessant, dass sozusagen in so einer Art von Untersuchung quasi ein Zufallsbefund herauskommt.
Also das Erste, was einem einfällt, ist doch Track by Incidental Findings. Nee, und man denkt, okay, oft haben die ja dann keine Bedeutung und man hat große Schwierigkeiten und muss das irgendwie wieder aus der Welt schaffen. Und wenn da einmal gesagt worden ist, dass dann Malignom-Verdacht ist. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, was da rauskommt.
Ich glaube auch, dass man einmal ein CT machen muss im Knochenfenster vom Sternum, ganz isoliert. Ja. Weil ich meine, Patientin akut krank, luftnötig und dann machst du ein Spiral-CT, wo das wirklich einmal zügig durchfährt, kann es vielleicht doch irgendein Artefakt sein, eine Veratmung sein, war auch mein Gedanke. Ich glaube, das muss man sicherlich nochmal machen, das wird bestimmt alles passieren. Aber das war sozusagen die Überraschung noch dabei.
Und mir fällt an der Stelle eine wunderschöne Heuristik ein. Die 5 Tumoren, die in den Knochen metastasieren, könnten wir doch an der Stelle noch
super, zum Besten. Das machen wir hier als Abschluss.
Ich finde ja sowas immer, ich kann mir sowas, wenn ich eine begrenzte Zahl an Sachen abarbeiten muss, ne, wir hatten ja diese wunderschöne Folge von Best of 5, dass die hypokaliämische Hypertonie, ne, wo man eine Schublade aufsitzt und da sitzen nur noch ganz wenige drin, die dich anlächeln und du kriegst sie irgendwie schnell ausgeixt. Ne? Und die 5 Tumoren, die in den Knochen metastasieren, bronchial, Mama,
Prostata,
Niere.
Niere, ah.
Nierenzellkarzinom. Und hast du noch einen?
Nö.
Schilddrüse. Das sind die 5 soliden Tumoren, die in den Knochen metastasieren. Okay. Keine Ahnung, wo ich das mal gebraucht habe oder wo ich das mal gelesen habe. Aber sowas bleibt bei mir irgendwie leicht hängen.
Schilddrüse wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen.
Ja.
Ja, dann würde ich vielleicht einfach zum Abschluss noch mal einmal kurz zusammenfassen, worüber wir uns heute unterhalten haben. Ich habe eine 67-jährige Patientin vorgestellt, die akut Luftnot entwickelt hat und die eine Zeichen von einer tiefen Beinvenenthrombose im linken Bein hatte. Obwohl ich Ingo das vorenthalten habe, die Information mit der Beinschwellung, war auf Ingos Differentialdiagnosenliste die Lungenarterienembolie sehr weit vorne. Und wir haben dann eigentlich nur mit klinischen Tests, mit einem Well-Score und dem veränderten Geneva-Score die Prätestwahrscheinlichkeit so weit erhöhen können, dass wir uns schon ohne weitere Tests sicher waren, dass das eine Lungenarterienembolie sein muss. Und die Patientin hat dann, ist das im Rahmen von einem CT und auch von einem Herzecho nachgewiesen worden und im Rahmen eines Kathetereingriffs hat sie eine Thrombektomie bekommen und hat sich deutlich wieder verbessert und sie ist jetzt im häuslichen Umfeld, ist sie wieder beschwerdefrei, ihr geht es gut. Und sie hat dann eben, womit sie jetzt beschäftigt ist, diesen Zufallsbefund der Veränderung am Sternum abzuklären und sicherlich das oben, was auch in der Schädelkordatur ist. Und wir sind mal gespannt, ob das eine wirklich aktive Krebserkrankung ist und ich werde darüber in einer der nächsten Folgen, sobald ich es weiß, informieren.
Mir fällt gerade noch ein, wenn es eine Tumorerkrankung wäre, könnte sie natürlich auch eine sekundäre Thrombose im Rahmen einer Tumorerkrankung gehabt haben.
Das stimmt. Damit hätte sie den zweiten Grund, nicht? Muss ja sagen, die Faktor 5 Leidenmutation ist ja schon ein knackiger Befund. Ja. Und also die hat ein riesenhohes Risiko auch für zukünftige Thrombosen. Ich bin mir sehr sicher, dass sie zukünftig die Antikoagulation nicht wieder weglassen wird.
Sehr schöner Fall. Vielen Dank, Andreas.
Ja, sehr gerne. Wir hoffen, euch hat das auch viel Freude gemacht und ihr habt was gelernt. Ja, wir treffen ja zunehmend, ist es ja so, wenn wir irgendwo sind. Ich war am Wochenende in Jena zu einer Fortbildung. Man trifft mittlerweile Leute persönlich, die einen auf den Podcast ansprechen und uns hören. Das freut uns immer sehr. Vielleicht gehen einmal Grüße raus an den Kollegen, der mich da angesprochen hat, der mir nämlich erzählt hat, er hat einen Patienten gehabt, bei dem wahrscheinlich eine Hyperkalzämie unter Hydrochlorothiazid aufgetreten ist. Er hatte nämlich eine Hyperkalzämie und dann hat er alles andere abgeklärt. Nichts ist rausgekommen und nachdem er das HCT abgesetzt hat, hat sich das Kalzium normalisiert. Also von daher, es gibt direkte Interaktionen zwischen euch und uns. Das freut uns sehr.
Sehr.
Und wir freuen uns, wenn ihr uns gewogen bleibt.
Ja. Und wieder reinhört bei uns.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.